Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diesseits von Eden, sagt Henning Klingen. Ist Ihnen was aufgefallen? Im Vorspann unseres Podcasts und übrigens auch später im Abspann hat sich was verändert. Wir haben nämlich ein neues Mitglied, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die sich ab sofort mit Beiträgen und Themen einbringen wird. Und zwar sehr sofort, nämlich genau jetzt. Denn mein Südtiroler Kollege, der Journalist, Autor und Philosoph Andres Piccinini, hat mit Professor Martin Lindner, Moraltheologe an der PTH Brixen, über die Corona-Krise in Südtirol gesprochen. Denn vor einem Jahr sorgten erschütternde Bilder aus Bergamo in der Nachbarregion Lombardei für weltweites Entsetzen. Unzählige Särge mit Corona-Toten führten Mitte März 2020, als hierzulande gerade der Lockdown begann, vor Augen, dass wir es bei Corona eben nicht mit einem harmlosen Virus zu tun haben. Hören Sie hier also das Gespräch von Andres Piccinini mit Professor Martin Lindner.
Die Tourismusbranche ist in Südtirol ein besonders wichtiger Zweig der Wirtschaft. Um die Tourismussaison im vergangenen Sommer sowie im Winter zu retten, wurden viele Opfer gebracht. Dazu gehörten die Schließung der Schulen, teilweise auch der Kindergärten, keine Gottesdienste und nicht zuletzt Sterbende in Krankenhäusern und Altenheimen, die ohne Angehörige und Freunde, sogar ohne Krankensalbung, ihre letzten Stunden verbrachten. Wurde hier die seelische Notwendigkeit einem ökonomischen Kalkül geopfert?
Ich würde da differenzieren zwischen dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 bis zum Frühsommer und dann das Geschehen ab September, ab Herbst. Denn im Frühjahr beim ersten Lockdown, glaube ich, da war es tatsächlich so, dass man hier nicht so sehr ökonomisch gedacht hat. Das negative Beispiel aus Tirol, die sogenannte Ischgl-Affäre, die hat man ja auch in Südtirol beobachtet und damit hat man gewusst, also man darf hier jetzt nicht irgendwie unvorsichtig sein und in einer Branche gleichsam deren entgegenzukommen, um insgesamt dann aber das Infektionsgeschehen negativ zu beeinflussen. Sondern da war es dann tatsächlich eher die Sorge, dass man eben die Infektionszahlen in Grenzen halten kann, um eben das Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Da denke ich, dass gerade am Anfang eben tatsächlich diese Sorge sehr viel stärker im Vordergrund gestanden hat als dann ökonomische Kalküle. Denn es war ja schon klar, dass dann eben die Wintersaison im Frühjahr 2020 nicht mehr zu retten war. Und dass es auch darum ging, die vulnerablen Personengruppen, also die sogenannten Risikogruppen, zu schützen. Und gerade auch die Einschränkungen im kulturellen Bereich, im Bildungsbereich und eben auch im religiösen Bereich haben dann doch dem gedient und jetzt nicht so sehr den ökonomischen Kalkülen. Anders war es dann sicher ab Herbst, wo dann eben gewisse Interessensvertreter, vor allem auch aus dem Bereich der Wirtschaft, meines Erachtens durchaus auch nicht zu Unrecht darauf hingewiesen haben, welche Kollateralschäden eben diese Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ja auch haben. Und man hat sich dann natürlich auch die Frage gestellt, ob möglicherweise dadurch nicht längerfristig größere negative Folgewirkungen in Kauf genommen werden, als man eben unmittelbar durch die Eindämmung der Pandemie eben erreicht. Und das wissen wir ja mittlerweile alle, dass eben diese wirtschaftlichen Nachwirkungen und die Langzeitfolgen, die werden sehr viele Menschen treffen. Bereits jetzt trifft es sehr viele Menschen auch in ihrer Existenz. Und natürlich muss man sich die Frage stellen nach der Verhältnismäßigkeit in Bezug auf das, was man eben möchte, nämlich Menschenleben retten durch die Eindämmung der Pandemie beziehungsweise eben das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.
Im November 2020 hat sich die Südtiroler Bevölkerung einem Massentest unterzogen. Und es war ein Moment des Zusammenhaltes, ja der Hoffnung. Italien hat mit Bewunderung auf Südtirols soziale Einheit geblickt. War das Unternehmen rückblickend sinnvoll und finden Sie eine solche gesellschaftliche Geschlossenheit Ihr Ideal?
Ob es sinnvoll war oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, denn da gibt es ja unterschiedliche Zugänge, wie die Daten ausgewertet worden sind. Es wurde ja von mancher Seite bemängelt, dass eben das unmittelbare Ziel, das man erreichen wollte, nämlich die zweite große Welle zu verhindern, beziehungsweise die Infektionszahlen wirklich innerhalb von kurzer Zeit signifikant zu senken, das hat man nicht erreicht. Andererseits weisen uns Virologen und Biostatistiker darauf hin, dass hätte man diesen Massentest und eben nicht gemacht, beziehungsweise dann eben viele Infizierte, die es nicht wussten, dass sie infiziert sind, gefunden, dann wären die Infektionszahlen entsprechend höher nachher ausgefallen. Also wie gesagt, da kann ich mir jetzt kein Urteil erlauben, weil ich da nicht vom Fach bin. Das andere, die Geschlossenheit der Bevölkerung sehe ich tatsächlich als etwas sehr Positives an, nämlich, dass wirklich sehr viele Menschen und eben tatsächlich sehr viel mehr als beispielsweise dann in Österreich später, wo man ja auch auf dieses Modell Südtirol im Massentest geblickt hat, sich daran beteiligt haben. Da sehe ich, ich weiß nicht, ob man es wirklich als ein Ideal der Geschlossenheit interpretieren kann, denn viele haben sich auch nicht daran beteiligt und es gibt auch in Südtirol sehr viele, die diese Maßnahmen auch kategorisch ablehnen, auch das Testen, und deshalb auch nicht zu diesem Test hingegangen sind. Aber was ich schon sehe, dass ein Großteil der Bevölkerung die persönliche Verantwortung wahrgenommen hat, zu sagen, ich mache jetzt etwas im Dienste des Gemeinwohls. Die kontroversen Diskussionen, ob das zutrifft oder nicht, das müssen die fachkompetenten Personen führen, da kann ich mir jetzt tatsächlich kein Urteil erlauben. Aber dass eben ein Großteil gesagt hat, wir machen hier mit, um eben für das Gemeinwohl auch etwas zu tun, das erachte ich für positiv.
Und in der Tat gilt Südtirols Bevölkerung als die disziplinierteste Italiens. Dabei hatte sich bis Mitte Januar 2021 nicht mehr als 50% des Personals im Gesundheitsdienst impfen lassen. Im Rest Italiens waren wir da schon bei mehr als 70%. Glauben die Südtiroler an einen rousseauschen Naturzustand im Alpenland? War diese Haltung eher eine ablehnende Reaktion gegenüber Rom zu werten? Und was sagt die Kirche dazu?
Das mit der Disziplin ist eine interessante Sache, denn wir wissen ja, dass das Infektionsgeschehen hauptsächlich auch deshalb weitergeht, weil Menschen sich eben gerade auch im privaten Umfeld nicht unbedingt an die Maßnahmen halten. Da bin ich mir dann eben, gerade weil ja Südtirol auch italienweit eine der höchsten Infektionsraten immer wieder aufzeigt, eben nicht so sicher, ob wir tatsächlich da so die disziplinierteste Bevölkerungsgruppe innerhalb von Italien sind. Ich spüre, dass auch in Südtirol die Skepsis gegenüber den Maßnahmen und auch gegenüber den Testungen beispielsweise sehr hoch sind, was mich persönlich überrascht, weil ich sie wirklich auch aus rationalen Gründen für sinnvoll halte. Aber in einem Gespräch mit einem Psychologen, der hat mir mitgeteilt, dass hier eben sehr viele Emotionen mitschwingen und dass man sehr viel mehr auf die Rücksicht nehmen müsste, als jetzt auf rationale Gründe. Und was Sie angesprochen haben, ich denke tatsächlich, dass bei einer breiten Bevölkerungsgruppe hier Maßnahmen auch deshalb abgelehnt werden, weil man sie tatsächlich als eine politische Bevormundung aus Rom sieht und weil man es als ein Feld gleichsam angesehen hat, jetzt zeigen wir mal den Römern, also im politischen Sinne, wer hier wirklich das Sagen hat. Ich denke, das ist bis zu einem gewissen Punkt vielleicht vergleichbar mit der Situation in Tirol, wo wir erst vor kurzem eben auch gesehen haben, dass sich die Tiroler stark gewehrt haben gegen Maßnahmen und gegen Einschätzungen, die aus Wien gekommen sind. Und gleichsam und wir Tiroler zeigen es jetzt einmal denen in Wien, wer hier bei uns wirklich eben auch das Sagen hat. Das hat man auch hier in Südtirol bei uns eben wirklich auch beobachten können. Das ist vielleicht etwas, was in gewissen Gruppierungen oder politischen Bewegungen zumindest eben sich verbündet mit einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber Maßnahmen und gegenüber zum Beispiel den Impfungen oder auch gegenüber den Testmaßnahmen. Wie sich die Kirche dazu geäußert hat, sie hat sich eigentlich immer sehr stark, auch unser Bischof, dafür eingesetzt, dass die Bevölkerung sich an die Maßnahmen hält und dass sie sowohl die Vorgaben bzw. die Beschlüsse der Landesregierung, aber eben auch jene auf dem gesamtstaatlichen Gebiet eben auch einhält. Unser Bischof hat meines Erachtens besonders auch während des ersten Lockdowns im Frühjahr und im Frühsommer 2020 den Akzent sehr stark darauf gelegt, den Leidenden, den Kranken und den Hinterbliebenen von Corona-Opfern nahe zu sein, indem er wiederholt auch über die Medien Gottesdienste gefeiert hat für diese Menschen und indem er wiederholt auch Friedhöfe besucht hat und dabei besonders eben auch der Corona-Opfer gedacht hat. Und ich weiß selbst aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass betroffene Menschen das für sehr wohltuend empfunden haben und dass sie das unserem Bischof hoch angerechnet haben.
Ende April hat die italienische Bischofskonferenz ihren Unmut über die Entscheidung der italienischen Regierung geäußert, Gottesdienste weiterhin nicht zu erlauben. Was hat die Diözese Bozen-Brixen dazu gesagt?
Meines Wissens hat sie sich dazu nicht geäußert, sondern es war natürlich auch unserem Bischof und unserer Diözese ein Anliegen, Gottesdienste wieder feiern zu dürfen. Aber die Argumentationslinie des Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz von Kardinal Bassetti, dass es hier nämlich um einen Angriff gegen die Religionsfreiheit ginge, dieses Argument hat sich unser Bischof nicht zu eigen gemacht. Ich denke, man muss diese doch recht scharfe Reaktion von Kardinal Bassetti, also dem Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz, auch dahingehend verstehen, dass einfach die Kirche in Italien, aber auch viele Gläubige selber sehr enttäuscht oder sagen wir mal so, die Aussetzung der öffentlichen Gottesdienste während der gesamten Fastenzeit und auch während der Osterzeit, besonders auch während der Karwoche und eben Ostersonntag, die Osterliturgien, das war für viele sehr schmerzlich. Auch dass beispielsweise im Vatikan keine öffentlichen Gottesdienste und Liturgien stattgefunden haben, das ist ein Novum, das es bisher in dieser Form noch nie gegeben hat. Und das wirklich eben als sehr schmerzhaft empfunden worden ist. Und als dann eben verkündet worden ist, dass diese Maßnahmen verlängert werden, das war zunächst einmal auch ein emotionaler Aufschrei. Das Zweite, glaube ich, dass gewisse Gruppierungen, konservative Kreise, nicht nur in Italien, das haben wir ja auch europaweit eben beobachten können, sich an ihre Bischöfe gewandt haben mit einem Aufruf, beispielsweise gebt uns unsere Messe zurück. Also wir haben als Gläubige ein Anrecht, den Gottesdienst zu feiern und die Bischöfe sollten sich jetzt endlich dafür einsetzen, dass Gottesdienste wieder öffentlich gefeiert werden dürfen. Und man hat ja den Bischöfen in Italien aber nicht nur den Vorwurf gemacht, sie werden von den Regierungen bzw. den Maßnahmen der Regierungen eingeknickt. Und da gab es dann wirklich auch ganz starken Druck auf die Bischöfe, das mögen sie verhindern. Allerdings hat dieses Argument der Einschränkung der Religionsfreiheit, man hat das nicht sehr lange gehalten, beziehungsweise auch nicht sehr stark gemacht, auch nicht in Italien. Ich glaube durchaus, weil man dem eingesehen hat, dass es hier nicht darum geht, sondern dass es hier wirklich um Maßnahmen geht, eben die dem Gemeinwohl dienen und dass die Kirche als eine wichtige gesellschaftliche Institution hier auch eine Verantwortung wahrzunehmen hat, Menschen zu sensibilisieren, die eigene Verantwortung wahrzunehmen und eben auch dazu beizutragen, dass eben diese Pandemie nach Möglichkeit eben eingegrenzt werden kann. Und dazu gehörte eben die Vermeidung von Ansammlungen von Menschen. Das Entscheidende war dann eher, dass man es wirklich geschafft hat, auch Rahmenbedingungen auszuverhandeln, unter denen Versammlungen und in dem Sinne dann auch Gottesdienste möglich waren, eben mit Einhaltung von Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Menschen, die gekommen sind. Und ich glaube, das ist durchaus auch im Einklang zu bringen mit der Religionsfreiheit, denn selbst schon in der Erklärung der Menschenrechte, wo eben die Gewissens- und die Religionsfreiheit ja verankert sind, wird ganz deutlich darauf hingewiesen, dass es hier eben dort Grenzen gibt, wo die Rechte anderer bedroht sind, beziehungsweise wo eben auch das Gemeinwohl bedroht ist. Also Religionsfreiheit ist in diesem Sinne ja nicht eine absolute Freiheit, sondern sie hat sich eben auch noch einmal zu messen am Gemeinwohl, beziehungsweise auch an den Rechten der anderen. Und in diesem Sinne halte ich es für richtig, dass man mit diesem Argument dann nicht eben darauf, also mit der Berufung auf die Religionsfreiheit, nicht darauf gedrängt hat, wieder Gottesdienste feiern zu dürfen, sondern dass man das dann eben wirklich in dem Rahmen gemacht hat, als es eben möglich war, Maßnahmen zu treffen, um die Gottesdienste so zu gestalten, dass sie eben nicht zu Infektionsorten werden.
Diese Maßnahmen, von denen Sie sprechen, müssen sein. Doch kommen wir nicht um die Frage umhin, welche Personengruppe sollte eigentlich geschützt werden? Ein Beispiel. Im Dezember 2020 wurde vom Nationalen Institut für Statistik, ISTAT, ein Bericht zur neuen Arbeitslosigkeit im Lande veröffentlicht. 98% der Personen, die seit dem Beginn der Pandemie ihre Arbeit verloren haben, sind Frauen. In Italien hat die ohnehin schon rückständige Situation in puncto Frauenbeschäftigung einen herben Rückschlag erlitten. handelt es sich nicht auch in diesem Fall um eine vulnerable Personengruppe? Und was sagt die Kirche dazu?
Diese Zahl ist wirklich erschreckend, als ich sie das erste Mal gehört habe, unglaublich. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Auseinandersetzung jetzt auch längerfristig mit der Corona-Krise und wie wir darauf reagiert haben, uns diese Frage stellen müssen. Ich möchte zunächst einmal allein auf den medizinischen Bereich hinweisen. Wir wissen mittlerweile, dass gerade während der Phase des ersten Lockdowns sehr viele Patientengruppen benachteiligt behandelt worden sind, weil man eben kurzfristig alle Ressourcen darauf konzentriert hat und dafür zur Verfügung gestellt hat, um eben Patienten, die an Corona erkrankt sind, zu behandeln und die Krankenhäuser auch entsprechend organisiert hat. Heute wissen wir, dass die negativen Folgen für andere Patientengruppen eben da sind und dass das eben auch eine Gerechtigkeitsfrage ist der Verteilung der medizinischen Ressourcen. Ebenso wissen wir um die negativen Auswirkungen auf Patientengruppen, die möglicherweise aufgrund der Corona-Pandemie nicht ärztliche Hilfe gesucht haben, wo Diagnosen dann zu spät oder später als eigentlich geplant gestellt worden sind. Oder eben Behandlungen verzögert worden sind, verschoben worden sind. Und all das müssen wir jetzt natürlich fragen, ob wir hier nicht eben auch ganz fundamentale Gerechtigkeitsfragen verletzt haben. Darüber hinaus, eben wir haben das vorhin schon angesprochen, gibt es negative Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf der breiten Ebene, besondererweise auf der wirtschaftlichen Ebene, aber auch auf der kulturellen Ebene, wenn über Monate hinweg Bildungs- und Kultureinrichtungen geschlossen sind. Und eben ein ganz wesentlicher Aspekt ist tatsächlich der, die Corona-Krise hat ja wirklich wie unter einem Brennglas soziale Probleme noch einmal deutlich gemacht. Und die Frauen gehören zur vulnerablen Personengruppe in unserer Gesellschaft. Da gibt es mittlerweile auch ganz detaillierte Studien dazu, dass die Frauen die Hauptlast tragen, eben auch der Konsequenzen, beispielsweise, dass sie Beruf und Familie vereinen müssen, dass sie sich zusätzlich eben um Homeschooling und so weiter, dass da ja ganz viel eben bei Frauen hängen geblieben ist und zugleich gerade im Pflegebereich sehr viele Frauen tätig sind und zum Teil wirklich bis zur Überforderung auch arbeiten haben müssen. Oder im häuslichen Pflegebereich, der dann eben auch nicht entlohnt wird, bis eben hin, was Sie jetzt angesprochen haben, dass eben viele, 98%, eine erschreckende Zahl von derjenigen, die Arbeit verloren haben, eben Frauen sind. Zunahme der häuslichen Gewalt gegen Frauen, auch das ist ein Phänomen, mit dem wir uns unbedingt auseinandersetzen müssen. Also hier zeigt sich tatsächlich, dass eben Frauen in unserer Gesellschaft weiterhin eine äußerst vulnerable und auch benachteiligte Personengruppe sind. Was die Kirche dazu sagt, meines Erachtens gerade in diesem Bereich wenig, beschämend wenig.
Das war Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Henning Klingen und Andres Pizzinini. Und wir bitten auch, die bei diesem Podcast etwas schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Bleiben Sie uns dennoch gewogen. Abonnieren Sie den Podcast und noch besser, empfehlen Sie uns weiter.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.